Das ist auch ein bisschen das Problem, weil du wirst dich ja niemals selber so sehen, wie ich dich sehen würde, wenn du vor mir stehst. Also in 4D, sage ich mal. Und ich merke immer wieder, dass viele Menschen sich sehr häufig auf dieses 2D-Format von sich selbst hineinsteigern und das so fixieren und dann sagen, aber schau mal hier, da bewegt sich irgendwas komisch oder da bin ich asymmetrisch, sollen wir hier was machen oder da was machen.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty Plus Podcasts, gepflegte Gespräche. Es ist die erste Folge nach der kleinen Weihnachts- und Winterpause und mit dieser Folge und euch und meiner Gesprächspartnerin leite ich jetzt den Februar ein und vielleicht auch schon ein bisschen den Frühling. Ich bin Hanna Schumi, ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin und wie ihr hört auch Beauty Podcasterin. In diesem Podcast lade ich mir interessante Menschen aus der Beauty-Branche ein oder andere spannende GesprächspartnerInnen, mit denen ich gemeinsam das Thema Beauty Plus hörbar machen möchte. Heute spreche ich mit Dr. Emi Aper. Sie ist aktuell eine der jüngsten Gesichter im Bereich der ästhetischen Medizin und eröffnete demnächst ihre erste eigene Praxis in Berlin mit gerade mal 32 Jahren. Erfahrung hat sie aber schon viel. Nach ihrem Studium an der Uniklinik Hamburg holte sich Dr. Emi erste Arbeitserfahrungen am UKE, der Charité Berlin und in der Schweiz. Danach folgten Weiterbildungen in Korea und Istanbul, dabei ihr Fokus ästhetische Medizin und Dermatologie. Schon im Studium interessierte sie sich vor allem für Hyaluronsäure und Botox. Bevor wir loslegen, hier nochmal der Hinweis, wenn meine GesprächspartnerInnen und ich Marken und Produktnamen nennen, das ist auch in dieser Folge so. Wir sprechen ja auch im letzten Teil über Skincare, geschieht das komplett auf freiwilliger und redaktioneller Basis. Das ist einfach ein Erfahrungsaustausch im Gespräch und Tipps für euch. Werbung gibt es in diesem Podcast aber auch und macht diese Episode möglich und die folgt jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich lese im Moment total viel und total gerne. Ich genieße es richtig, mich mit einem Buch aufs Sofa oder ins Bett zu fläzen und Seite für Seite zu verschlingen. Ja, fast ein bisschen wie früher. Ihr liebt ja meine Buchtipps und da habe ich jetzt was ganz Besonderes und was Neues für euch. Ein Buch, das ich während meiner Instagram-Pause gelesen habe. Von jetzt auf Glück, so der Titel von Nicole Staudinger, ist soeben im Knauer Verlag erschienen und passt perfekt in eine Zeit, in der wir alle einen kleinen Anstupser, also positiven Input, gebrauchen können. Die erfolgreiche Bestsellerautorin und Podcasterin erzählt in ihrem Buch von sich und ihren Erfahrungen und röselt so Kapitel für Kapitel ihre Formel zum Glück auf. Wiederfinden, was so nahe liegt. Das steht unter dem Titel und damit lädt die Autorin zu einer Reise zu sich selbst ein. Sie erzählt so locker und flockig, ganz herrlich. Man schmunzelt oft dazwischen, nickt dann wieder mal ganz ernst zu sich selbst und macht sich viele Notizen mit einfachen Dingen, die man fast vergessen hat. Mein Tipp, unbedingt einen Notizblock oder Leuchtstift parat haben. Ich wollte mir unbedingt einige Zeilen und Passagen merken. Das Buch ist gespickt mit kleinen und ganz wunderbaren Glückstipps und Übungen, die einen selbst wieder zum Wesentlichen bringen. Kann man sich Glück selbst machen oder muss man warten, bis es vorbeikommt? Die Frage ist schnell geklärt und es hat mir wirklich Spaß gemacht zu erkennen, zu notieren und zu benennen, welche meine ganz persönlichen Glückshebel sind. Von jetzt auf Glück von Nicole Staudinger, erschienen im Knauer Verlag, jetzt im Buchhandel und als E-Book erhältlich. Dr. Emi Aper wird kurz Dr. Emi genannt. So sympathisch und nah tritt sie auf ihrer Website und auf ihrem Instagram-Profil auf. Sie ist verantwortlich für die Promi-Lippen von Sylvie Mais, Farina Acker, Nova Lana Love und Dagi B. Dabei stellt sich natürlich die Frage, können gemachte Lippen jemals wirklich natürlich sein? Und wie geht sie da als Ärztin ran? Ich muss ja gestehen, dass ich manchmal schon auch vorm Spiegel stehe und mich frage, wie es mit ein bisschen mehr aussehen würde. Also nur die Oberlippe ein wenig, denke ich mir dann. Aber für mich, für Fotos, für andere, für wen und nach welchem Maß? Hat man sich erstmal entschieden, ist es wichtig, jemanden zu finden, finde ich, der das Tag ein, Tag ausmacht, wie Dr. Emi. Aber was spritzt man eigentlich genau in die Lippen und wie lange hält das Ergebnis an, bevor man wieder ran muss? All das und mehr frage ich heute Dr. Emi persönlich, coronabedingt via Videoschaltung von Hamburg nach Berlin und retour. Und jetzt freue ich mich und sage herzlich willkommen, Dr. Emi.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dabei sein darf.
Wir starten quasi gemeinsam in eine neue Staffel. Ich war ja gerade im Winterschlaf, Winterpause. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Ich habe das Gefühl, langsam kriegt man schon so ein bisschen Frühlingslust. Du planst gerade deine eigene Praxis.
Genau.
Wie sieht's da aus auf der Baustelle?
Also ich muss sagen, erstmal die letzten Tage haben wir hier ein bisschen Sonnenschein in Berlin gehabt. Das hat schon mal meine Laune echt nach vorne gebracht. Ich bin so ein wetterfühliger Mensch und sobald die Sonne ein bisschen draußen ist, habe ich auch entsprechend wirklich gute Laune. Und man hat schon die Vögel zwitschern hören und ein bisschen Sonne war draußen. Es fühlte sich schon nach Frühling an. Ja. Und zudem natürlich, was du eben angesprochen hast, ich eröffne tatsächlich bald oder wir eröffnen bald unsere eigene Praxis hier in Berlin und haben schon so lange darauf hingefiebert und jetzt sieht es so aus, als könnten wir wirklich zum 1. Februar eröffnen. Und das ist natürlich ein Megaschritt. Ne? Wir freuen uns total.
Oh, toll. Also ich gratuliere dir dann, wenn die Folge raus ist. Die kommt ja am 1. Februar raus. Also sollte es zeitgleich über die Bühne gehen. Ich drücke euch die Daumen.
Danke.
Ja, cool.
Danke.
Sag mal, ich assoziiere dich total mit dem Thema Lippen und Münder, weil irgendwie ist das doch so dein Fachgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Du machst natürlich ganz, ganz viel anderes, darüber sprechen wir auf jeden Fall heute. Aber du stehst für mich voll für diese volle, schöne Lippe. Wie kam es, dass das irgendwie so dein Thema wurde?
Ich glaube, ich habe mich schon immer viel mit Ästhetik beschäftigt, schon im Studium. Und relativ schnell nach dem Studium habe ich dann auch angefangen, ja, sehr viel in dem Bereich auch freiberuflich zu machen, eigentlich allgemein in der Ästhetik. Ja, und dann habe ich eigentlich einen relativ untypischen Weg gewählt. Ich habe ja angefangen erstmal mit der Ästhetik nach dem Studium und erst später wurde mir dann klar, okay, ich möchte eigentlich auch die gesamte Haut als Organ verstehen mitsamt ihrer Erkrankungen und habe dann mit der Facharztausbildung also erst später angefangen. Und ich glaube, das mit den Lippen, das ist so beiläufig entstanden tatsächlich, vielleicht auch wirklich durch die sozialen Medien, weil irgendjemand mal diese Dr. Emi Lips als Hashtag herausgebracht hat, sage ich mal. Es kam gar nicht von mir selbst. Und und dann war es wirklich wie so ein Lauffeuer plötzlich durch Instagram. Und am Anfang war ich auch ein bisschen traurig, dass ich quasi nur mit diesen Lippen assoziiert wurde. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, wie viele Menschen teilweise aus unseren Nachbarländern herreisen, um sich die Lippen vielleicht machen zu lassen, fühle ich mich dann doch geehrt und denke mir, es könnte schlimmere Sachen geben, als für Lippen bekannt zu sein. Vor allem halt für natürlich schöne Lippen stehen, sage ich mal, und nicht wie das, was man vielleicht vorher damit assoziiert hat.
Das ist voll ein guter Punkt. Vielleicht muss ich dich das zuerst mal fragen, bevor wir da eintauchen und ich frage, weißt du, wie du das immer genau machst? Aber es ist natürlich total subjektiv, ne? Was für den einen natürlich ist, ist für den anderen schon ein bisschen over the top. Was für den einen schön ist, ist für den anderen nicht mehr schön sozusagen. Was ist für dich so eine natürliche Schönheit oder wie entscheidest du das bei deiner Arbeit?
Also zum einen gibt es natürlich auch ästhetische Parameter, die man auf jeder, sage ich mal, Fortbildung und Kongress lernt, so wie zum Beispiel, dass das ästhetische Ideal heutzutage einfach ein Verhältnis ist von Ober- zu Unterlippe. Zum Beispiel 1:1,6 sagt man, ist das Golden Ratio. Das bedeutet, die Oberlippe sollte immer ein bisschen schmaler sein als die Unterlippe. Also es gibt schon ein paar Parameter in der Ästhetik. Und daneben finde ich es natürlich sehr wichtig, dass man als Behandler oder als Ärztin in dem Fall sich genau anguckt, wie ist eigentlich das gesamte Gesicht und wie würde die Lippe da gut reinpassen. Ne? Man muss zum Beispiel sagen, Menschen, die ein sehr kleines Gesicht haben, zu denen würde vielleicht eine ganz dicke Lippe gar nicht passen. Zu Menschen, die ein sehr kleines Kinn haben, würde vielleicht eine sehr dicke Unterlippe dann nicht passen, weil dann das Kinn noch mehr untergeht. Also man muss zum einen, wie gesagt, diese Parameter im Hinterkopf haben und dann muss man natürlich sich das gesamte Gesicht angucken und schauen mit dem Patienten gemeinsam, was können wir machen, um das gegebenenfalls zu optimieren oder den Leinsdruck ein bisschen zu nehmen.
Also ich sehe das ja auch immer total individuell, ne? Also manchmal ist es ja auch ein bisschen so, wer erst einmal angefangen hat, der will immer mehr und mehr. Und jemand, der erst mal ganz neu zu dir kommt, wird sich vielleicht erst mal so ein bisschen rantasten, ne? Also trotzdem finde ich es total spannend, sich zu überlegen, was ist für den einen natürlich und was ist für den anderen nicht natürlich. Am Ende denke ich mir immer so, es darf doch jeder machen und auch sagen, dass es für einen natürlich ist, wie er oder sie das denkt.
Mhm. Eigentlich sehr interessant, dass du genau den Punkt ansprichst. Ich glaube auch, zum einen stimmt es absolut, was du sagst, dass jeder selber entscheiden sollte und für sich eruieren sollte, was man eigentlich möchte oder selber schön findet. Andererseits passiert es auch, dass unser menschliches Auge teilweise Sachen als unnatürlich empfindet, die auch wirklich unnatürlich sind. Wie zum Beispiel, dass man plötzlich ein Volumen hat zwischen Nase und Oberlippe, also im Bereich des Philtrums, wenn da plötzlich eigentlich ein Material zu sehen ist und sich plötzlich die Lippe ganz unharmonisch und zwar steif bewegt, dann ist es eben unnatürlich, ne? Und dann empfinden wir das auch als unnatürlich, weil wir es einfach vorher oder ohne, sage ich mal, künstliche Maßnahmen nicht hätten.
Wie passiert denn das? Du meinst dieses Stück zwischen Nase und Lippenherz wahrscheinlich, dass sich das genau so nach oben wölbt, ne?
Genau.
Wie passiert sowas? Also vielleicht ist es ja mal gewünscht, vielleicht aber nicht. Aber was geht da schief?
Also es ist so, was du jetzt gerade gezeigt hast für unsere quasi Zuhörer, war ja wirklich das Philtrum. Da sieht man manchmal auch Material, aber manchmal auch wirklich im Bereich des Oberlippenweißes. Mhm. Und das kann verschiedene Gründe haben. Also einmal kann es wirklich die Injektionstechnik sein, dass man vielleicht zu tief injiziert hat, sage ich mal, und das Produkt vielleicht unter dem Muskel durchgerutscht ist nach oben. Ne, das kann passieren. Oder es ist manchmal auch einfach das falsche Material. Häufig ist es tatsächlich ein Zusammenspiel. Also es drückt quasi ein bisschen von oben auf die Lippe und dadurch entsteht dann ganz häufig dieser sogenannte Entenschnabel, vor allem aus dem Profil, weil man dann plötzlich diese Sprungschanze über der Lippe hat. Und das ist halt eben genau das, was wir leider Gottes und wo ich wirklich auch tagtäglich mit zu kämpfen habe, dieses Klischee von der Ästhetik eigentlich wegzunehmen, weil ich finde, wenn man Filler sieht oder wenn man sieht, dass Menschen nachgeholfen haben, dann wurde eigentlich nicht gut gearbeitet. Eigentlich sollte man es eben nicht sehen.
Also, weißt du, ich muss ja ehrlich sagen, ich stehe halt auch manchmal vom Badezimmerspiegel und denke mir dann, meine Oberlippe verschwindet beim Lachen, ne? Sie ist dann sehr, sehr dünn sozusagen. Die Unterlippe finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ich weiß aber zum Beispiel, also stell dir nur mal vor, ich würde was machen lassen unter Anführungszeichen. Ich würde das ein bisschen korrigieren, ein bisschen auffüllen. Bin ich mir ganz sicher, dass halt LeserInnen, ZuhörerInnen, also aus Leute aus meiner Community gibt, die bestimmt irgendwie sagen, oh nee, du warst immer so schön natürlich und jetzt hast du dir das machen lassen. Oder dass man sagt, muss das irgendwie sein? Du hast doch immer propagiert, dass man so mit sich im Reinen ist und so. Und ich glaube ja, dass das koexistieren kann. Das ist halt ein sehr feines Feld. Weißt du, was ich meine? Damit hast du natürlich auch bestimmt bei deinen Patientinnen sozusagen zu tun. Also, dass man immer sagt, man will was, aber nicht zu viel. Und bin ich das dann noch selber? Also, du hast ja auch prominente Patientinnen, ne? Also, ich weiß ja, dass Farina, also Nova Lanerlauf, ich meine, was hat sie für geniale Lippen? Ja. Und aber die hatte sie natürlich immer und ihr habt sie ein bisschen optimiert oder du arbeitest ja auch mit Silvi Mais zusammen und auch mit Dagi B und all diese Frauen haben wunderschöne Lippen, so. Und natürlich mag es sein, dass die eine sagt, oh, mir ist das zu viel, aber das darf doch jeder für sich und du mit deinen Patientinnen entscheiden.
Ja, absolut. Ich denke auch, am Ende des Tages muss es jeder Patient für sich selbst wissen oder jeder Mensch für sich selbst wissen, besser gesagt. Aber ich finde schon, wenn mein natürliches Auge sich irgendwie denkt, okay, es passt irgendwie nicht mehr ganz zum Gesicht, ne? Dann würde es schon Momente geben, wo ich auch mal sagen würde, nee, wir hören jetzt hier auf, das entspricht irgendwie nicht mehr meinem Ideal. Das andere, womit ich häufig tagtäglich konfrontiert werde, ist natürlich, wir werden halt nun mal älter, ne? Und auch das Hyaluron in den Lippen baut sich irgendwann ab. Und ich habe ganz, ganz viele Patienten, die Anfang, Mitte 40 sind oder irgendwie oder über 50 und die zeigen mir ganz häufig Bilder von sich selbst, wie sie vor 10 Jahren dann vielleicht aussahen und dann aber vor allem auf die Lippen bezogen und sagen dann, oh komisch, meine Lippen sind plötzlich so eingefallen, die sind so nach innen geklappt und was ist da eigentlich passiert und und man kann halt auch in so einem Bereich arbeiten, dass man einfach vielleicht die natürliche Fülle wiederherstellt, ne, so dass es natürlich zum gesamten Gesicht passt, aber meistens passt es genau dann, weil man hatte ja eigentlich diese Hyaluronmenge vorher schon drin. Und ich glaube, vieles hat sich in unserem Leben einfach auch verändert, ja, unser Lifestyle. Und es ist nicht mehr so, dass man mit keine Ahnung, ich bin das perfekte Beispiel, mit 30 irgendwie verheiratet ist und 3 Kinder hat, sondern es ist einfach eine ganz andere Dynamik entstanden. Und dann finde ich es auch völlig legitim zu sagen, ich möchte dann aber auch einfach genauso weiter aussehen. Ich möchte nicht anders aussehen, aber vielleicht möchte ich einfach ein bisschen die Zeit anhalten und sei es auch nur im Bereich der Lippen, dass ich das Volumen wiederherstelle, was ich vielleicht vor 5 Jahren hatte.
Ja, also ich bin sowieso der Meinung, also ich habe ja schon 2-mal eine Podcast-Episode mit meiner Freundin Susanne Karloff aufgenommen und die ist da ganz anderer Meinung. Also die macht gar nichts. Mhm. Und das ist ja auch total toll. Also gerade wie du sagst, einer möchte die Zeit aufhalten, gell? Einer möchte vielleicht sogar bisschen noch drüber gehen, einer möchte gar nichts machen oder eine. Und ich bin da halt so, weißt du, so, ach, wie schön das alles sein darf heutzutage. Manchmal stehe ich kritisch zu dem, was auf Instagram passiert, weil ich denke, da wird dann schon hautmäßig, wie auch zum Beispiel Lippen, Wangen und Kinnbereich mäßig schon vieles gezeigt, wo ich denke, das manifestiert sich dann leider auch irgendwie schnell. Das gibt dann auch mal so ein Bild, wo man dann leider auch so schnell so ein Konkurrenzdenken kriegt. Also nicht nur. Also es gibt ja auch, ist immer, glaube ich, die Frage, in welcher Bubble bist du bei Instagram? Weil ich folge auch super vielen Profilen, die ganz, ganz anders sind. So, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde Instagram da manchmal ein bisschen so schön und bereichernd und inspirierend das ist. So sehr kann uns das natürlich auch unter Druck setzen, schönheitsmäßig.
Ja, absolut. Das finde ich auch. Also vor allem in den letzten, würde ich sagen, 12 bis 24 Monaten hat sich das schon so entwickelt, dass viele Leute auch darüber sprechen, was man wo machen lassen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, ist das schon fast ein nicht regulierter Markt. Überall poppen irgendwelche neuen Ärzte auf oder neuen, keine Ahnung, irgendwie im Graubereich arbeitende Menschen und spritzen irgendwo irgendwas rein und dann berichtet dann Influencer darüber und so. Also ich merke, dass diese Dynamik manchmal auch mir nicht gefällt, obwohl viele ja sagen, okay, du bist doch eigentlich genau da mittendrin. Aber bei mir muss man wirklich sagen, ist es etwas, was sich total organisch entwickelt hat. Und ich habe mir nicht die Leute ausgesucht und die angeschrieben und gesagt, hier, lass uns irgendwie eine Kooperation zusammen machen und oder lass mal irgendwie gucken. Das habe ich nie gemacht. Das darf ich auch gar nicht als Ärztin. Aber ich sehe gerade diese Dynamik und manchmal merke ich dann auch, okay, was hat denn vielleicht diese Person, die gerade darüber berichtet, für eine Followerschaft? Und dann merkt man vielleicht schon, ah, okay, vielleicht ist das auch eine sehr junge Zielgruppe. Und dann bin ich ganz schnell in so einer Situation, wo ich auch mal sage, so, das ist mir zu viel. Und da muss man auch irgendwo eine Vorbildsfunktion, finde ich, erfüllen, gerade als eben als eine Ärztin. Und muss da vielleicht auch sagen, okay, Leute, auch wenn ihr mit eurer Mutter kommt und 17 seid, werde ich euch nicht behandeln. Also das ist, das machen zum Beispiel viele Ärzte. Und bei mir, also meine jüngste Patientin ist 23. Da bin ich auch sehr streng, auch manchmal mit dem Patienten oder auch mit mir selbst, dass ich denke, es sollte eben nicht in so einen Sektor rutschen, wo man sagt, okay, die geht unverantwortungsvoll damit um oder trägt sogar dazu bei, dass sich vielleicht junge Menschen schnell, wie du bereits gesagt hast, durch soziale Medien vielleicht ein Vorbild nehmen und dann das dann vielleicht auch noch umsetzen. Und das ist das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich jetzt vor allem in den letzten Monaten mitbekommen habe. Und ich finde es auch also manchmal wirklich gefährlich, da muss ich dir schon recht geben.
Ich glaube, in den letzten Monaten hat sich generell das Thema Beauty ja so nach vorne geschossen, weil natürlich, wir sind halt alle viel zu Hause. Ich musste neulich so lachen und habe gedacht, wie oft habe ich heute schon in den Spiegel geguckt? Also ist doch nicht normal. Also bei mir ist es ja auch schon super lange her, dass ich habe ja, wie du siehst, so eine krasse Zornesfalte. Ich war natürlich super lange nicht mehr bei meinem Doktor und habe irgendwie Botox spritzen lassen. Ich stehe jeden Tag vorm Spiegel und denke mal, oh, sie wird immer doller, sie wird immer doller. Es ist so, was soll ich gerade machen? Also es ist gerade einfach so und man beäugt sich, glaube ich, gerade durch das, dass nicht so viel passiert, schon leider sehr kritisch. Also wenn auch sehr viel Zeit für so Self-Care und Beauty-Moments sozusagen ist, hat man auch leider viel zu viel Zeit, glaube ich, um kritisch zu sein.
Das stimmt. Ich glaube, da trägt auf jeden Fall auch dazu bei, dass man viel Zoom-Calls und so weiter macht, ne? Und man sieht sich ja plötzlich auch die ganze Zeit selbst, ne? Also vorher, wenn
man... Ja, du hast recht.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, weil du wirst dich ja niemals selber so sehen, wie ich dich sehen würde, wenn du vor mir stehst. Also in 4D, sage ich mal. Ne? Ja. Sondern man sieht sich immer nur 2D. Und dadurch kann man, glaube ich, auch diese ganze Dynamik des Gesichts und der Ästhetik oder einem selbst so wirklich gut beurteilen. Und ich merke immer wieder, dass viele Menschen, sei es irgendwie meine Follower auf Instagram oder meine Patienten in der Praxis, dass die sich sehr häufig auf dieses 2D-Format von sich selbst hineinsteigern und das so fixieren und dann sagen, aber schau mal hier, da bewegt sich irgendwas komisch oder da bin ich asymmetrisch, sollen wir hier was machen oder da was machen? Und ja, und ganz häufig übrigens auch komplett unbehandelte Patienten, die sich plötzlich in dieser Corona-Zeit in irgendwelchen Videos sehen oder Fotos. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Auch
so du Leute, hast total recht, ja.
Ja,
total. Spannend. Und man bewertet ja meistens Fotos von sich. Und das ist total verrückt, weil wenn ich jetzt zu dir in die Praxis komme, wirst du natürlich erstmal gucken, wie sieht das Gesicht aus von der Seite, von vorne und so weiter. Das gibt dir noch nicht mal ein Video so wieder, wie du mich sozusagen siehst, plus dein Fachblick am Ende irgendwie noch.
Ja,
ne?
Absolut.
Wir spielen das jetzt mal weiter. Ich komme jetzt zu dir in die Praxis. Mich nervt meine Oberlippe. Ne? Mhm. Also ich hätte gerne, dass sie beim Lachen so ein bisschen noch da ist. Also ich habe manchmal Bilder, wo ich denke, da ist nur noch so ein dunkelroter Strich. Ich habe ja auch sehr dunkle Lippen und dann fällt mir das halt immer auf. Wie gehst du ran? Also was spritzt man genau in die Lippen rein? Arbeitest du da mit der Betäubungssalbe? Tut das weh? Ich habe jetzt so diese ganzen, ich habe es ja noch nie gemacht. Ich habe die ganzen Anfängerfragen jetzt an dich.
Ja. Ist ganz spannend, weil ich muss erstmal sagen, ich finde, du hast eine super schöne Lippenform und auch eine ganz tolle Lippenfarbe. Das wollen ja so viele haben, dieses Lippenrot. Und viele lassen sich das pigmentieren. Also daher schön, dass du es von Natur aus hast.
Danke vielmals. Einzige, ich finde nur keinen Nude-Lippenstift. Also das alles sieht bei mir immer, ich sehe dann immer aus wie Wasserleiche. Also Nude geht bei mir nicht, weil ich ja so ab Rosenholz anfange. Ne? Aber es soll nichts Schlimmeres passieren.
Ja. Aber spielen wir das Spiel, du kommst in die Praxis. Das Allerwichtigste natürlich das Aufklärungsgespräch. Ne? Nicht nur das Aufklärungsgespräch, sondern genau, was führt dich eigentlich zu mir? Und dann unterhalten wir uns erstmal nur. Und während dieser Unterhaltung habe ich schon eigentlich auch ein bisschen Zeit, eben dein Gesicht komplett anzuschauen. Ne? Vor allem in Bewegung. Das ist ganz wichtig, eben nicht als Foto, sondern in Bewegung. Weil ganz häufig uns Sachen stören, die eigentlich in Bewegung entstehen, wie zum Beispiel asymmetrische Lippen in Bewegung oder wie auch immer. Und ich glaube, nach diesem Punkt, der auch viel passiert, was die Patienten gar nicht irgendwie greifen können, ist, dass ich dann einmal genau darüber spreche, was eigentlich sich der Patient, also was du dir wünschst, und sagen wir mal, es war jetzt wirklich die Lippe, dann würde ich auch mit dir über Behandlungsoptionen sprechen. Aber auch nur, und das ist mir super wichtig, dass ich in dem Aufklärungsgespräch aber auch merke, okay, ist dahingehend auch wirklich ihr Leidensdruck? Weil bei Lippen, sagen wir mal, ist es ja auch sehr einfach, weil man kann ja auch kommen und einfach sagen, okay, Emi, ich möchte gerne vollere Lippen. Aber ganz häufig ist es ja gar nicht zu begreifen, was man möchte. Man sagt dann gleich, okay, ich sehe irgendwie traurig aus oder ich sehe müde aus. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Was kann ich machen? Dann wird es eigentlich etwas schwieriger in dem Prozess oder eigentlich auch spannender für mich, da gute Empfehlungen irgendwie auszustellen, sage ich mal. Aber ja, bei Lippen ist es dann entsprechend ein bisschen einfacher.
Okay, also sage ich jetzt zu dir im Gespräch, nee, Emi, komm mal, was wolle, bitte die Oberlippe. Ich möchte das seit Jahren machen und können wir da nicht was ganz Natürliches irgendwie machen? Mit was behandelst du? Weißt du, was habe ich zu befürchten? Ich bin mir ganz sicher. Let's go, sage ich dann.
Ja, also dann... Auf jeden Fall, ich habe dich ja jetzt auch lachen sehen und alles. Mir fällt auf jeden Fall auf, du hast keine Asymmetrien. Also die Kommissuren, das sind so die Mundwinkel, die sind jeweils gleich. Ne? Die gehen schießen weder zu weit nach oben noch zu weit nach unten. Auch dieser bukale Korridor nennt man das. Also von dem einen Mundwinkel zum anderen ist auch gleich. Und ich persönlich finde das Verhältnis von Ober- und Unterlippe eigentlich sehr, sehr schön. Ne? Und genau das würde ich dir auch sagen, auch wenn du lächelst, du hast ein super schönes Lächeln. Also man sieht genau die richtige Anzahl der Zähne, sage ich mal, auch wenn das jetzt ja sehr detailliert klingt. Aber ich glaube, das liebe ich auch an meiner Arbeit oder das lieben vielleicht auch die Leute an mir, dass ich da manchmal sehr perfektionistisch bin. Aber ja, das Verhältnis, wie gesagt, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ich würde dir auch sagen, dass ich dir davon abraten würde, nur eine Lippe zu behandeln. Zum Beispiel irgendwie nur die Oberlippe oder nur die Unterlippe. Mhm. Weil eben das Hyaluron, was wir injizieren, eine andere physikalische Kraft hat als die Hyaluronsäure, die wir selber in uns tragen. Auch wenn es ein körpereigener Stoff ist. Aber da ist ja auch Vernetzungsmittel drin und so weiter. Und daher, damit sich das eben harmonisch bewegt und natürlich aussieht, bin ich immer kein Fan davon, nur die Oberlippe oder nur die Unterlippe zu behandeln. Generell würde ich aber sagen, dass es dir schon auch stehen würde und auch zu deinem Gesicht passen würde, weil dein Gesicht ist ja nicht super klein. Ne? Du hast ein normales bis eher größeres Gesicht, sage ich mal. Und da würden auch volle Lippen ganz gut zu passen. Aber natürlich nicht zu übervoll. Ne? So meine ich das nicht. Aber einfach nur so ein Ticken Volumen. Es geht auch nicht darum, da super viel Material reinzumachen. Ich werde auch immer gefragt, oh, wie viel Milliliter injizierst du denn? Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen ganzen Milliliter Hyaluron in die Lippen reingemacht. Muss man auch dazu sagen. Es ist mir halt super wichtig, vor allem bei jemandem, der zum allerersten Mal bei mir ist, den langsam daran zu führen. Lieber ganz wenig und gucken, wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich dabei? Und dann können wir uns so nach und nach irgendwie vorarbeiten. Und wie gesagt, ich finde, deine Lippen würden das gut verkraften. Es wäre auch für mich, sage ich mal, handwerklich nicht so schwer, deine Lippen noch schöner zu machen, weil du hast halt diesen schönen Amorbogen schon.
Ja, und, vielen Dank.
Ja, also das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen. Ich werde nicht von dir bezahlt, aber das ist ja wirklich so. Ja. Und ich glaube, auch das muss man dem Patienten häufiger mal sagen, was eigentlich auch gut ist und was wir dann irgendwie machen können. Ich bin aber auch genauso aufrichtig, wenn Patienten zum Beispiel gar keinen Amorbogen haben und die möchten das aber unbedingt, diese Farina-Lippen, sage ich mal. Dann sage ich halt auch mal, ja gut, aber eine Farina, die hatte halt auch diesen Amorbogen schon vorher und der wurde jetzt vielleicht durch meine Hilfe noch mal ein bisschen akzentuiert, aber ich kann nicht aus jemandem, der überhaupt keinen Amorbogen hat, plötzlich diesen Amorbogen schaffen. Das ist halt super wichtig.
Ja, das darf man nicht vergessen. Man muss auch immer gucken, was irgendwie schon da ist im Gesicht. Der Amorbogen hat ja nicht nur mit Aufpolsterung, sondern mit vorhandener Form sozusagen zu tun. Also, aber wenn jetzt jemand eine Asymmetrie hat, also sprich, Mund ist irgendwie schief, Oberlippe ist irgendwie nicht ganz ebenmäßig oder unten, wie gehst du dann vor? Also spritzt man da partiell was oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also man kann vieles machen, sagen wir es mal so. Es gibt Möglichkeiten, mit Botulinum zu arbeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, mit Hyaluron zu arbeiten. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal, der eine Mundwinkel zeigt immer nach oben und der andere nach unten. Das ist gar nicht so selten, muss ich sagen. Und, und dann ist es für mich sehr wichtig, genau die Anatomie und die Muskeln zu evaluieren. Weil häufig ist es eben ein muskuläres Problem, welches nicht aus der Lippenmuskulatur kommt, sondern von den Muskeln drumherum. Das ist auch das Besondere an der Muskulatur in unserer unteren Gesichtshälfte, dass fast alle kleinen Muskeln, die irgendwie dann letztlich für unser Lächeln sorgen oder dafür, dass wir die Oberlippe anheben können oder die Unterlippe runterziehen können, dass die alle ja eben an der Lippenmuskulatur dran kleben. Deswegen ist es auch eine Königsdisziplin, gerade dort in dem Bereich mit Botulinum zu arbeiten. Manchmal kommt man aber nicht drum herum, wenn eben zum Beispiel diese schiefen Mundwinkel da sind. Und dann finde ich es als Arzt super wichtig, nicht zu sagen, okay, ich mache dir dann einfach mal in deinen linken Mundwinkel, der ein bisschen hängt, einfach mal ein bisschen mehr Hyaluron rein und dann haben wir es ausgeglichen, sondern man muss sich eben ganz genau angucken, wo ist das Problem und nicht selten, ich würde sogar sagen, relativ häufig ist es ein muskuläres Problem und dann kann man nämlich gucken, welcher Muskel genau und kann dann entsprechend mit Botulinum ein bisschen gegenarbeiten, bevor man überhaupt dazu kommt, zu sagen, man füllt die Lippen auf.
Was kannst du denn machen, wenn jetzt jemand, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir das jetzt so noch gar nicht passiert ist, weil ich höre, wie bedacht du irgendwie vorgehst. Aber was würde denn jetzt passieren fiktiv, wenn eine Patientin, ein Patient zu dir irgendwie sagt, jetzt hast du das gemacht und das ist zu viel sozusagen. Gibt es dann irgendwie nochmal einen Weg zurück oder muss man dann abwarten, bis das Hyaluron sich abgebaut hat?
Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Patient es sagt. Ich sage schon immer witzelnd bei der Aufklärung, bitte in den nächsten 2 Wochen nach Behandlung am besten alle Spiegel abhängen, vor allem in der Corona-Zeit. Immer nach der Behandlung ist man meistens super zufrieden und dann fängt so ein kleines Teil der Tränen an, sage ich mal, weil dann die Schwellung ansetzt und der Heilungsprozess beginnt und die blauen Flecken müssen verschwinden und so weiter. Und nach diesen 2 Wochen sollte dann tatsächlich einem Patienten irgendwas nicht gefallen, ist das Gute an der Hyaluronsäure, dass es tatsächlich ein Gegenmittel gibt. Das bedeutet, man könnte es wieder auflösen. Mhm. Tatsächlich habe ich noch nie, also da bin ich auch sehr stolz drauf, Lippen aufgelöst, die ich selber mal gemacht habe. Aber was ich sage auch leider, weil es mir gar nicht so viel Spaß macht, muss ich sagen, aber ich bin tagtäglich damit beschäftigt, Lippen zu korrigieren. Und zwar die vorhin angekündigten Lippen, diese Schnuten, sage ich mal, oder diese, jetzt mal wirklich böse gesagt, diese Entenschnabel, durch entweder Injektionstechniken oder Produkte, die angewendet wurden, die sich dann teilweise so abgesetzt haben, dass sie plötzlich auch in der Schleimhaut zu sehen sind. Das kann man eigentlich ganz gut sehen und fühlen. Und dann ist es natürlich super wichtig, den Patienten dahingehend aufzuklären, dass man jetzt erstmal immer wieder auflösen muss und immer wieder gucken muss, dass man das erstmal los wird, ein Reset erreicht und dann vielleicht nochmal auffüllen kann.
Ja, es ist natürlich auch schwierig. Weißt du, Imi, ich glaube, manchmal ist es einfach, man weiß nicht, wohin man gehen soll. Mhm. Dann viele Leute wissen auch gar nicht, wie man gut recherchiert, und das meine ich gar nicht böse. Aber weißt du, wo anfangen, wo weitergehen, wen fragen? Und dann fängt man natürlich an, ah ja, ich habe mal gehört, ah wow, das ist so teuer. Dann fängt man an, günstigere Dinge, glaube ich, also ne, günstigere Behandlungen zu suchen. Und ich glaube, so passieren diese Dinge, und dann müssen sozusagen Ärzte die und Ärztinnen, so wie du, die ein feines Händchen dafür haben, das irgendwann wieder auffangen. So.
Es ist eben, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen soll, aber es wirkt so, als wäre es ein nicht gut regulierter Markt. Ne? Weil, also wenn ich höre, also ganz viele Patienten sagen auch, ah ja, was muss man dann eigentlich für ein Arzt sein, um das zu injizieren? Oder oh, meine Kosmetikerin hat das mal irgendwie angeboten oder der Heilpraktiker. Und plötzlich geht das alles irgendwie so ein bisschen schwimmen, und ich kann verstehen, dass man als irgendwie Endverbraucher sich denkt, okay, wohin gehe ich denn? Weil es gibt nun mal in der Ästhetikwelt gibt es ja auch nicht einen Facharzt für ästhetische Medizin. Es gibt ja auch kaum einen Arzt, der nur Injektionen macht.
Deswegen glaube ich auch, ist es halt so schwierig, gerade wie du auch sagst, dass das eben Heilpraktiker, Gynäkologen machen dürfen. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass das jemand gut macht, weil er es irgendwie täglich macht. Aber die Frage bleibt einfach, wem vertraue ich und wem schenke ich mein Vertrauen und wie finde ich den? Und ich glaube, so kommt es zustande, dass du dann die Entenlippen korrigierst.
Ja, ich glaube, vielleicht auch ein Tipp für unsere Zuhörer jetzt, ich glaube, man sollte sich immer, egal welchen Menschen man sich wofür aussucht, immer gucken, wie häufig macht dieser Mensch eigentlich genau diese Tätigkeit. Und ich würde mir beispielsweise, wenn ich jetzt ein Problem hätte mit meiner Nasenatmung oder so, wie auch immer, und ich wüsste, ich müsste die Nase operieren lassen, würde ich ehrlicherweise zu einem Arzt gehen, der auch nichts anderes macht außer Nasen-OPs. Ich würde mir nicht einen Arzt aussuchen, der nebenbei noch Lippen spritzt, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Oder nebenbei noch Brüste macht oder so. Und ich glaube, das ist auch so, Übung macht den Meister, sage ich mal. Und ich glaube, genau das ist wichtig, dass man sich jemanden sucht, der vielleicht das, was er anbietet, sehr viel macht und wissbegierig ist, ständig Fortbildungen besucht. Man kann ja schon auch ganz gut evaluieren, auf welche Fortbildung geht der Arzt und was macht der genau. Also besucht er regelmäßig Kongresse. Das, vielleicht trägt all das auch noch mal zu der Entscheidungsfindung dann bei.
Also jetzt, wenn ich mir jetzt so überlege, also ich war jetzt bei dir und ich bin total happy, ich habe 2 Wochen den Spiegel abgehängt, vielleicht hatte ich sogar einen kleinen blauen Fleck, das kann ja immer mal passieren, vielleicht ist auch gar nichts passiert, ne? Ich bin jetzt nach 2 Wochen total happy, kommt man denn dann nochmal zu dir jetzt in die neue Praxis und dann checkst du nochmal, also gibt's da so ein zweites Gespräch oder so ein Review-Termin bei dir oder wie machst du das?
Eigentlich nicht. Also man kann sich natürlich gerne melden und soll man auch unbedingt, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn man irgendwie was komisch findet, auf jeden Fall. Dafür hat man dann...
Aber wenn man happy ist, ist man happy.
Genau.
Wie lange hält denn in der Regel so ein Ergebnis? Also wenn du jetzt nur mit Hyaluron oder eben mit Botox beides gearbeitet hast, wie lange ist das, immer so ein halbes Jahr oder was ist da so deine Erfahrung?
Ja, ich glaube, als Richtwert kann man schon mit einem halben Jahr rechnen. Es ist auch immer unterschiedlich, was genau, also Botox zum Beispiel hält mal eher 3 bis 6 Monate, Filler halten eher so 9 bis 12 Monate, ein bisschen länger. Ah, ja. Aber es ist auch sehr, sehr individuell, muss ich auf jeden Fall sagen. Also es hängt viel vom Stoffwechsel ab, entsprechend auch vom Alter des Patienten. Wie häufig geht der Patient irgendwie in die Sauna oder macht Sport? Also es spielt da alles mit bei. Ich habe festgestellt, dass Patienten, die noch nie was haben an den Lippen machen lassen, das sind schon immer Leute, die kommen innerhalb von 6 Monaten würde ich sagen zweimal. Ne? Einmal sagen wir mal an Tag 1 und dann an Monat 6. Und dann kommen sie meistens ein Jahr lang nicht. Also am Anfang setzt man ein Fundament quasi bei unbehandelten Lippen. Und dann kann man danach, nach diesen 6 Monaten, ein bisschen Feintuning betreiben. Und danach hat man eigentlich wirklich das Endergebnis und hat dann eigentlich ein Jahr Ruhe.
Hast du denn Patienten, die das, also du arbeitest ja wahrscheinlich mit Betäubungssalben, weil die Lippen sind ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie eine Nadel in die Lippe mir jagen zu lassen, weil ich habe so empfindliche Lippen. Aber gibt es denn Patienten, die auch ohne Betäubungssalbe da durchgehen?
Tatsächlich immer mal wieder, was mich auch wundert. Ich bin selbst ein sehr, ich würde sagen, eher schmerzempfindlicher Mensch, ne? Und ich leide dann auch immer direkt mit und bin sehr empathisch. Und deswegen will ich immer allen sofort irgendeine Form von Betäubung, sei es die Betäubungssalbe oder sogar tatsächlich eine Betäubungsspritze, wie beim Zahnarzt. Aber es gibt immer mal wieder Menschen, die mögen einfach das Gefühl der betäubten Lippe nicht. Und dann ziehen die es da auch so durch. Dann frage ich mich auch, also ich habe auch das Gefühl, das sind meistens Frauen, die schon ein paar Kinder auf die Welt gebracht haben. Und dann denke ich mir, okay, die haben einfach andere Schmerzen schon durchlebt.
Bevor es mit dem Gespräch weitergeht, hier nochmal eine kleine Erinnerung an das wunderbare Buch, von dem ich euch schon im ersten Werbefenster erzählt habe. Von jetzt auf Glück von Nicole Staudinger ist soeben im Knauer Verlag erschienen. Auf der Buchrückseite steht, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht und trifft dabei genau meinen Nerv, meinen Humor und ja, trifft die ewige Optimistin in mir. Die Schlagfertigkeitsqueen und Bestsellerautorin Nicole Staudinger zeigt, wie glücklich sein gelingt, ohne das ganze Leben gleich auf den Kopf zu stellen. Mein Lieblingskapitel heißt Festhalten und Loslassen, in dem es so viele wundervolle Stellen gibt, die einem echt das Licht angehen lassen. Sie schreibt zum Beispiel Love it, leave it or change it. Mehr Möglichkeiten hast du nicht. Und das musste ich mir sofort auf einen kleinen Zettel schreiben und ins Badezimmer hängen, weil ja, genau so ist es. Danke für diesen glasklaren Reminder. Im Kapitel 3 geht es dann um neue Perspektiven und ganz vielen praktischen Tipps, wie man die Wege zum Glück findet. Man merkt aber schnell, das liegt alles in uns. Man muss es also nur noch freischalten. Nicole Staudinger begleitet uns auf diesem Weg mit ganz viel Humor und vielen schönen, sanften Worten. Mein Tipp zum Schluss: Das Buch ist nicht nur für einen selbst eine echte Bereicherung, sondern auch eine sehr liebevolle Geschenkidee in einer Zeit, die für uns alle ja nicht so einfach ist. Von jetzt auf Glück ist ein sympathischer Wegweiser zu den Umwegen und Abkürzungen zum Glück und macht Lust auf einen kleinen Perspektivenwechsel im Alltag, der eine große Wirkung entfalten kann. Glücklich sein hat nichts mit Glück zu tun. Von jetzt auf Glück von Nicole Staudinger, erschienen im Knauer Verlag, jetzt im Buchhandel und als E-Book erhältlich.
Du behandelst ja natürlich, das habe ich ja eingangs gesagt, und das ist ja, sieht man auf deiner Webseite oder wenn man sich, weißt du, so mit dem Dr. Emi-Kosmos beschäftigt. Du machst natürlich nicht nur Lippe, aber es ist natürlich toll, wie du davon sprichst und wie du dich damit auskennst. Alleine, wenn du so eine Analyse machst, das finde ich super spannend. Jetzt machst du aber natürlich auch andere Dinge, andere ästhetische Dinge, minimalinvasive Dinge. Und ich habe auf deinem Instagram-Account was von Skin Boost gelesen. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, was ist Skin Boost? Und was kann man bei dir noch tun, sozusagen, dass die Haut noch schöner wird und noch besser wird?
Ja, also Skin Boost erstmal vorab, das ist auch eine Hyaluronsäure, welches dann auch in einer Ampulle ist, genauso wie eigentlich das Produkt, welches man in die Lippen gibt. Es ist nur viel, viel dünner. Man muss sich vorstellen, es gibt kaum Volumen, es verändert nichts an den Gesichtskonturen, aber es sorgt dafür, dass das Hyaluron in eine ganz bestimmte Schicht in die Haut injiziert wird und somit quasi einfach wieder quasi rehydriert wird. Und das sorgt dafür, dass wir einfach wieder so ein Mini-Hyaluronpolster haben, ohne dass es uns irgendwie optisch verändert. Und das ist eine ganz schöne Sache.
Also es ist mehr so Skin-Plumping sozusagen.
Ja, genau. Eigentlich muss man sich vorstellen, dass es genau das ist, was viele Hyaluron-Cremes versprechen. Aber wenn man sich einmal anguckt, was für eine Molekülgröße Hyaluronsäure hat und einmal genau weiß, wie die Haut aufgebaut ist, weiß man ja auch, dass die Hyaluronsäure da nicht durchgehen kann. Und das finden sehr viele Patienten spannend, die sagen, die sehen ein bisschen fade aus und müde aus oder haben so ein bisschen vielleicht sogar Probleme mit Aknenarben oder mit Rosazea oder wie auch immer, weil es halt eben dadurch nämlich dass es uns wieder diesen Hyaluronpuffer zurückgibt, auch wieder für eine bessere Hautintegrität quasi sorgen. Es stützt quasi unser Haut- und Bindehautstützgewebe.
Wo kann ich jetzt Skin Boost anwenden, wenn ich Interesse hätte?
Klar, auf jeden Fall im Gesichtsbereich, Hals, Dekolleté, Hände. Eigentlich theoretisch kann man es am gesamten Körper verwenden, aber besonders beliebt ist es natürlich im Bereich der Sonnenterrassen oder Lichtterrassen, weil gerade dort meistens durch UV-Schäden das Hyaluron einfach ein bisschen abgenommen hat und man auch einen Elastizitätsverlust einfach merkt. Und ganz häufig ist es ja eben, ja, wir laufen dann mit T-Shirt im Sommer rum, ist es das Dekolleté oder in die Hände, wie auch immer. Und dann kann man das dort ganz gut injizieren. Ich habe sogar besonders gute Erfahrungen im Bereich der Halsfalten. Ich nenne es immer das iPhone-Phänomen, weil man immer so ein bisschen runterguckt und da kann man nicht. Und halt im Bereich des Dekolletés, ja.
Hals stelle ich mir irgendwie schwierig vor, ne? Weil da kann man, also was kann man beim Hals noch machen? Das war ja bis dato immer so ein Thema, wo man so wenig machen konnte, außer irgendwie plastische Chirurgie. Aber ich glaube, Skin Boost ist vielleicht ganz gut für die, ohne jetzt tief in das Thema einzutauchen. Mhm. Aber wenn jetzt jemand vor so einem Fadenlifting irgendwie zurückschreckt, könnte man ja erstmal mit Skin Boost versuchen, oder?
Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn man schon wirklich sagt, man möchte einen Fadenlifting, dann wäre vielleicht Skin Boost auch ein bisschen zu wenig, ne? Weil es ist halt wirklich eher etwas für die Hautqualität und Hautstruktur, ne? Und nicht so wirklich etwas, was sehr viel Volumen gibt. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zu kommen, mit dem Hals ist es tatsächlich gar nicht so einfach, den Halsbereich zu behandeln. Was man da gut machen kann, ist sich genau anzuschauen, wie die Falten sind. Und dann kann man einerseits zum Beispiel mit Botulinum arbeiten, indem man also das Platysma, die Halsmuskulatur ein bisschen relaxiert, oder man könnte halt auch Hyaluron wirklich direkt in die Falten spritzen. Und dann meistens mache ich sogar eine Kombinationsbehandlung, dass ich da richtiges Hyaluron injiziere in Kombination mit Skin Boost, weil Skin Boost alleine wäre natürlich für tiefe Halsfalten einfach zu wenig. Und das könnte man daher auch nicht vergleichen mit einem Fadenlifting.
Du hast gerade vorhin gesagt, naja, Hyaluronsäuren, die man jetzt in Serien oder Cremes hat, ne, die gehen natürlich nicht tief in die Haut rein aufgrund der Zusammensetzung und auch der Molekülgröße. Würdest du aber trotzdem immer dazu raten? Also verwendest du trotzdem persönlich gerne Hyaluronserien oder würdest du sagen, ach, das bringt alles irgendwie gar nichts, Hauptsache, weiß ich nicht, Sonnenschutz tragen und die Haut schön feucht halten?
Also Hyaluronsäuren per se, also habe ich immer mal ausprobiert. Ich habe vor allem die mit diesen komplexen Hyaluronsäuremolekülen, die sollen ja versprechen, dass die Molekülgröße durch die Komplexität einfach niedriger gehalten wird und daher wohl die Hautbarriere auch durchdringen kann und tatsächlich in die mittlere Hautschicht, in der dann auch wirkt. Habe ich mal ausprobiert. Ich muss sagen, ich habe bisher nichts gefunden, wo mir auch die Konsistenz sehr gut gefallen hat. Trotzdem bin ich aber ein Fan davon, dass man die Hautbarriere stabil hält und auch rückfettende Pflege verwendet. Und daher benutze ich sehr gerne Produkte, die zum Beispiel Ceramide enthalten, ne? Weil ich finde, das gibt meiner Haut auch schon Feuchtigkeit und sorgt vielleicht auch dafür, dass zumindest tagsüber kleine Mikrofältchen minimiert werden. Und das kann ich dann auch ganz gut mit solchen Cremes statt mit den Hyaluronsäureseren. Also ich habe zumindest bisher keins gefunden, was mich total umgehauen hat, muss ich sagen.
Machst du denn bei dir in deiner Praxis auch sowas wie Hautpflegeberatung zusätzlich zu dem, dass du jetzt Skin Boost anbietest? Eingangs hast du ja erwähnt, dass viele Leute glauben, es ist die Lippe, sitzen dann aber vor dir und sagen, oh, ich sehe irgendwie fad und traurig aus. Ich glaube, ich brauche eine neue Lippe. Vielleicht merkt man dann ja, es ist ja gar nicht das, sondern es ist vielleicht die Haut.
Ja, absolut. Also die meisten wissen ja auch, dass ich Hautärztin bin und in Kürze mich hier auch endlich auch als Fachärztin in Deutschland bezeichnen kann. Und daher kommen viele gerade mit Hautproblemen zu mir. Also es ist gar nicht mehr, eine Zeit lang war es wirklich viel die Lippen. Das geht jetzt ein bisschen zurück. Es geht viel mehr um Hautoptimierung. Klar, dann auch Beratung bezüglich Hautcremes oder anderen Verfahren, die dafür sorgen könnten, dass man halt wieder an Hautqualität gewinnt, sage ich mal. Weil man muss ja auch immer definieren, was bedeutet eigentlich Hautqualität. Ne? Hört sich super schön an, aber oder was kann man tun, damit die Haut eben, ganz viele sagen, einfach ebenmäßiger aussieht. Und da gibt es zum Beispiel auch viele Möglichkeiten mit Laserverfahren, was man machen kann, sei es hinsichtlich Pigmentflecken oder Rötungen, die man mit Laserverfahren wirklich gut hinbekommen kann. Oder dass man eben die Stammzellen, die Basalzellen der Haut ein bisschen zum Wachstum anregen kann durch zum Beispiel Microneedlings oder Eigenbluttherapie. Also das sind schon Sachen, die wir natürlich auch alle in der Praxis anbieten. Und
und daher habe ich beides schon gemacht, war bei mir beides fantastisch. Also schön. Ich bin ja eher auf der Akne-Seite, sage ich mal so. Ich habe es nur echt gut im Griff. Aber generell habe ich eine sehr lazy Haut, die von alleine nichts so richtig macht. Also ich muss die richtig so die ganze Zeit, weißt du, so anstupsen und peelen, und deswegen war Microneedling für mich fantastisch.
Also es ist halt nur so, ich merke es immer wieder, man muss halt die Leute gut darauf vorbereiten, dass man halt wirklich ein paar Tage nach der Behandlung nicht salonfähig ist.
Absolut, aber, war mir auch nicht so klar.
Ja. Aber dann ist es super. Es gibt auch ein Verfahren, ich weiß nicht, ob du es schon kennst, Radiofrequenzniedling. Da bin ich auch ein super Fan von, weil es halt gleichzeitig auch Radiofrequenzimpulse setzt, während das Microneedling an sich ausführt.
Muss ich ausprobieren. Ich habe davon gehört, ich bin da immer ein Fan, um sowas auszuprobieren. Eben, jetzt würde mich ja nochmal, vielleicht darf ich ein bisschen neugierig sein.
Klar, also kommt drauf an.
Nein, ich würde gerne wissen, wie es bei dir so im Badezimmer aussieht. Mhm. Also bist du zum Beispiel jemand, der so einer Skincare-Linie treu ist? Weil du musst ja nicht, wie ich sehr, also ich muss auch nicht viel testen. Ich bin da viel selektiver geworden. Aber bist du so einer Linie treu oder mixst du verschiedene Brands jetzt in puncto Skincare?
Oh, ich mixe tatsächlich verschiedene Brands. Also ja, doch. Das kann ich definitiv so sagen, weil ich finde, je nachdem will ich zum Beispiel eher was in zum Beispiel für Rückfettung oder für irgendwie trockene Episoden, wie gerade in der Winterzeit, benutze ich eine andere Brand als für zum Beispiel aktive Inhaltsstoffe. Also da mixe ich schon viel.
Hast du denn ein Produkt, auf das du gar nicht mehr verzichten kannst, wo du sagst, das ist jetzt gerade so dein Ding, also egal was es ist?
Ich würde das eher auf Inhaltsstoffe reduzieren. Darum geht's mir. Also ich könnte zum Beispiel gar nicht mehr auf Vitamin A-Säure verzichten. Mhm. Und da bin ich aber so, dass ich viel teste. Also ich habe zum Beispiel gerade das von Paula's Choice da und auch von Drunk Elephant. Die teste ich immer mal wieder. Ich habe auch mal so für mich selbst dachte, ich mache mal eine Studie, teste ich das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen. Und dann dachte ich auch irgendwann, das ist auch ein bisschen übertrieben. Man muss halt einfach mal schauen, weil ich finde, es ging geht doch auch viel um das Gefühl, was uns die Skincare auch bringt. Ne? Zusammenfassend, also Retinol auf jeden Fall, da finde ich, wie die beiden Marken fand ich ganz gut. Es gibt auch eine Marke, die ich aus LA zum Beispiel kenne, Obagi heißt die, ich weiß nicht, ob du die kennst, CEO. Finde ich auch super, habe ich noch ein paar Restbestände und das verwende ich vor allem gerne im Winter. Im Sommer mache ich auch gerne mal Pause, weil ich halt auch jemand bin, der ein bisschen zu Pigmentflecken neigt und selbst wenn man den Lichtschutz am nächsten Tag benutzt, ist ja die Hornhautschwiele durch Vitamin-A-Säuren gesenkt. Und dann sollte man im Sommer besonders vorsichtig sein, vor allem auch nach Behandlungen und all sowas. Ja, und sonst bin ich natürlich auch ein Riesenfan von Antioxidantien.
Absolut.
Und da ist auch Niacinamid, glaube ich, mein Favorite, muss ich sagen.
Ah ja, ist ja so, war ja so ein Trendwirkstoff, gerade im letzten Jahr gefühlt. Jede Brand Niacinamid-Serum rausgebracht. Irgendwie holt mich das nicht ab. Irgendwie bringt das, also ich habe eins von Paula's Choice, dieses neueste, das lilane, was ja eher so ölartig ist. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich wirklich gedacht habe, okay, Moment, da geht jetzt was. Und jetzt teste ich gerade das von Allies of Skin. Ich bin ja ein ganz großer Allies of Skin-Fan. Mhm. Aber irgendwie bis dato hat mich jetzt noch nichts, ich bin noch im Testen, aber noch nichts, wo ich dachte, ich bin ja ein riesen Vitamin-C-Fan. Also ohne Vitamin-C geht bei mir gar nichts.
Absolut.
Das ist dein Favorit?
Also ich habe ja, glaube ich, schon vor langer Zeit mal The Ordinary angepriesen und dann war es plötzlich überall und ich bin da auch selber gar nicht mehr rangekommen und alle haben es benutzt und jetzt habe ich wieder damit angefangen. Also ich habe das Ferulic Acid von denen. Das probiere ich jetzt gerade wieder aus, weil ich auch ein bisschen für meine Patienten und Follower, um zu gucken, okay, lohnt sich das eigentlich, weil ich das schon so lange nicht mehr probiert habe. Und dann habe ich jetzt noch eine Sache mir gekauft, weil ich auch Gutes darüber gehört habe. Und zwar von dem Dr. Dennis Groß heißt er, glaube ich. Ne? Genau. Und da ist auch Vitamin C mit drin in diesem Nachtserum, davon in dieser Nachtcreme. Finde ich tatsächlich auch nicht schlecht. Welches ist denn dein Favorit?
Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Also ich habe gerade eines von Medicaid, was ich total großartig finde. Ich habe das von Allies of Skin, was ich großartig finde.
Yeah.
Der Klassiker von SkinCeuticals, der ist leider so schweineteuer.
Der ist echt teuer.
Und tatsächlich finde ich das von Paula's Choice gut. Das ist ja wirklich Ingredients-mäßig ein Dupe von dem SkinCeuticals. Und ich finde, Paula's Choice ist einfach für mich so die perfekte. Weißt du, da denke ich mir, die Leute können sich's leisten. Das sind gute Inhaltsstoffe.
Voll. Finde ich auch.
Und total eine Brand, wo du es jetzt nicht glauben würdest, aber da habe ich wirklich auch Unterschiede gesehen. Es gibt eines von Clinique. Da aktivierst du das wirklich ganz frisch und du musst das, weil es nicht stabilisiert ist, du musst es komplett schnell wegverbrauchen.
Ah, ja.
Und das ist fantastisch. Also das war mein Einsteigerprodukt und das kaufe ich immer wieder, weil ich denke, da sehe ich wirklich, also das ist wirklich, ich liebe es. Abschließend muss ich dich jetzt einfach noch fragen, ganz kurz, ob du noch einen Make-up-Tipp für uns irgendwie hast. Ein Make-up und einen Sonnenschutz-Tipp vielleicht.
Ja, also vor allem Sonnenschutz. Ich bin echt ein Fan von Supergoop. Kennst du das?
Ja.
Ja, ich finde, das fühlt sich, also sowohl Supergoop, da kommt man ein bisschen leichter ran, als auch Color Science. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Kenne ich, aber nur vom Namen. Supergoop war eine Zeit lang in Europa erhältlich. Und dann sind sie wieder vom Markt gegangen und gerade gibt's bei Cult Beauty nur dieses Invisible Shield oder wie das heißt. Aber das ist für mich, das ist so eine furchtbare Textur wie so ein Silikonprimer. War voll ekelhaft, wie so ein, also das mag ich gar nicht.
Nee, dieses Invisible Shield benutze ich auch nicht. Ich benutze dieses Matt 40, heißt das. Das benutze ich sehr gerne, weil es halt auch so ein ganz, ganz bisschen Farbe gibt. Ganz wenig, wie so eine BB-Cream. Also und
toll.
Das finde ich super. Und dann das von Color Science. Das ist aber tatsächlich eher, also es ist so ein Zwischending zwischen Make-up und nur Sonnenschutz. Da ist halt auch 40er Sonnenschutz drin. Und das wirkt wirklich, der ist der absolute Hammer. Das einzige Problem ist, es ist nichts für sehr trockene Haut, weil es halt wirklich nochmal mattiert. Aber ich benutze es ganz häufig und werde dann angesprochen, oh, du hast so tolle Haut, was hast du benutzt? Und dann war es genau das Produkt von Color Science.
Kommt auf die Liste.
Ja, musst du echt mal ausprobieren. Die beiden finde ich halt super, gerade so als so Zwischensachen zwischen irgendwie Sonnenschutz und Make-up. Und was nur Sonnenschutz betrifft, finde ich sonst auch von La Roche-Posay das Antelios, das Shake Fluid auch super.
Classic.
Ja, das ist ein Klassiker, aber es hat auch so eine super gute Konsistenz. Also und ja, finde ich so als Sonnencreme wirklich gut.
Ja, hast du diesen City Shield von Murad schon mal ausprobiert? Das ist ja so einer meiner absoluten Favoriten.
Nee, das nicht. Das habe ich immer mal wieder überlegt. Und ich glaube auch, es war mal ein, zwei Mal im Warenkorb und dann habe ich es doch nicht gekauft. Ich glaube, weil es halt, weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, ich habe zu wenig davon gehört und irgendwie gab es auch kaum Rezensionen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Plattform. Und dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Aber jetzt, wo du es sagst, werde ich es unbedingt mal ausprobieren. Ey,
fantastisch. Das habe ich schon dreimal nachgekauft. Das ist, das geht immer, jedes Mal, wenn ich es auftrage, denke ich mir, toll, wenn so Sonnenschutz ist, dann, weißt du, dann macht man das so freiwillig und gerne. Es klebt nicht. Es ist so, ach, ich liebe es. Ich bin ganz großer Fan davon.
Oh, sehr schön. Muss ich mal ausprobieren. Ja, gut. Und dann vielleicht noch die letzte Sache mit dem Make-up. Gut, ich habe ja die beiden Sachen erzählt, die ineinander übergehen. Und dann habe ich noch ein Make-up von Chanel tatsächlich, was ich ganz gut fand. Dieses, ich hatte leider nie Französisch in der Schule, sondern dieses Le Beige oder
ich
so.
Auch nicht.
Ne? Und das habe ich jetzt tatsächlich von einer Patientin geschenkt bekommen. Und ich finde es super. Aber ich habe es auch heute erst zum zweiten Mal drauf. Weil sonst bin ich immer
so ein
Riesen.
Also ist es das Neue? Die Healthy Glow Foundation?
Es hat so diese kleinen Partikel drin. Ich weiß gar nicht,
das ist, ich kenne mich ja jetzt Chanel Make-up Das heißt L'Eau de Teint, glaube ich. Und das macht man mit so einem Pinsel auf die Haut drauf.
Genau.
Ja, fantastisch. Also unschlagbares Produkt.
Mein Defizit ist eher Make-up, würde ich sagen. Ich kenne mich super gut aus mit Skincare. Und bei Make-up, denke ich, könnte ich auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks gebrauchen. Und
es ist life-changing. Mein bester Freund benutzt das auch, weil es so leicht ist. Es können Männer tragen, Frauen tragen. Jeder, der irgendwie so ein bisschen Tönung will, so ist, man sieht es nicht. I love it.
Ja, Sehr schön. Ja. Ja. Also ich muss sagen, es macht echt Spaß, sich mit dir über, also über Skincare-Produkte zu unterhalten. Ist super.
Da müssen wir noch mal, vielleicht komme ich mal wirklich in ein Badezimmer und wir machen mal einen kleinen Produkteaustausch. Ich liebe es. Das ist halt einfach, wenn man so nerdy ist, ne?
Ja, macht super
richtig,
Spaß.
Richtig, richtig gut. Ja, voll. Also vielen Dank für deinen Einblick. Ich werde dir jetzt die Schlussfrage stellen und du darfst natürlich gerne überlegen. Die Schlussfrage stelle ich jedem meiner Gäste und die lautet, wenn du einen Podcast hättest oder eine Podcast-Folge gestalten dürftest, mit wem würdest du dich gerne eine Stunde unterhalten, austauschen, zuhören, diskutieren? Kannst ganz frei wählen, Deutsch oder Englisch, jegliche Sprache, jegliches Land.
Ich glaube, mein absoluter Traum wäre es, vielleicht mal hört sich jetzt super Fangirl-mäßig an, aber ich glaube, ich fände es mal cool, so einen Podcast mit Kendall Jenner zu machen.
Ja. Ja, ja, total. Also wäre doch total interessant. Du könntest sie auch fragen, was du möchtest. Und am Ende, ich weiß ja gar nicht, ob es mit ihr schon einen Podcast gibt. Also kann ich mir super vorstellen.
Ja, ich glaube, weil sie wirkt einfach ein bisschen anders als ihre Familie und hat redet ja auch manchmal über ihre Anxiety und all sowas. Und das fand ich irgendwie, glaube ich, mal ganz spannend. Ich glaube, so ein Podcast mit ihr fände ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, weil ich in meinem Job einfach sehr häufig auf diese Frau angesprochen werde. Wirklich ganz häufig fragen mich Leute, was hat sie eigentlich genau mit ihren Augen gemacht? Also sie ist, sie scheint auf jeden Fall das Schönheitsideal der Generation Z zu sein.
Ja, okay, Emi, ich danke dir von ganzem Herzen für deine kostbare Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch, für deine Tipps und alles, was du uns mitgegeben hast. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann bei dir in deiner Praxis sehen, ob Radio, Frequenz, Microneedling oder doch mal die Lippe. Ich werde es mal überlegen.
Ja.
Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, wirklich. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ich danke dir, es war wirklich super, super schön mit dir. Vielen Dank.
Danke, Emi.
Mach's gut.
Das war's auch schon mit dieser Podcast-Episode. Alle Informationen zu Dr. Emi und den genannten, weiterführenden Links und Produkten gibt es auf meiner Website www.hannaschumi.com in dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge. Gepflegte Gespräche könnt ihr übrigens auf Spotify und Apple Podcasts hören und in jeder Podcast-App. Drückt einfach auf den Abo- oder Follow-Button, wie auch immer es in eurem Medium heißt, und abonniert gepflegte Gespräche, so verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns wieder, und zwar in 14 Tagen. Dann gibt es wieder eine neue Folge gepflegte Gespräche. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht es gut. Bis ganz bald. Ciao, Baba. Eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.